Guten Morgen miteinander. Und die meisten kennen mich und ich danke, Roland, du hast mir mit deiner Moderation eine Steilvorlage für meine Predigt gegeben. Du hast von Fairness gesprochen, von Gerechtigkeit. Da kam auch irgendwo der gerechte oder der gleiche Lohn für alle. Alles Punkte, die in meiner Predigt auch in irgendeiner Form vorkommen werden. Freude an der Arbeit, Irrtum oder Rezept? Das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Und ich frage euch, wer von euch, auch so Daumen hoch, Daumen runter, oder? Wer von euch kennt das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg? Ja, doch fast jeder oder einige getrauen sich nicht abzuzeigen. Wer hat schon einmal über dieses Thema eine Predigt gehört? Wunderbar. Wer kann die Kernaussagen des Gleichnisses in zwei Sätze fassen? Okay, gut. Also, ich habe keine Folien. Und in der Vorbereitung habe ich mich erinnert an die Zeit, als die Folien modern wurden. Das war so Ende der 80er Jahre. Und ich erinnere mich noch, da hatte ich einmal ein Referat und da hat der Chef, mein damaliger Chef, hat mich gefragt, Herr Schott, haben Sie Folien oder haben Sie etwas zu sagen? Okay, ich hoffe, dass ich, auch wenn ich bei euch mit Folien bin, dennoch etwas zu sagen habe. Die Bibelstelle der heutigen Predigt, wenn das jemand aufschlagen will, ist Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Ich lese sie, ist nicht aus der Bibel, das ist heute so einfach, dass in ein Manuskript über den Computer einzubinden. Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, betone das schon einmal vor. Herr, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch in den Weinberg? Also die haben offensichtlich 12 Stunden gearbeitet. Also als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt wurden und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, da meinten sie, sie würden mehr empfangen. Aber auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze ertragen haben. Sie haben verglichen, nicht? Er antwortete aber und sagte zu ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht einig geworden mit mir um einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun mit dem, was mein ist? Siehst du so scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Ersten die Letzten und die Ersten und die Letzten die Ersten sein. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Nun, was meinen Sie, hatten diese Arbeiter im Weinberg Spaß und Freude an der Arbeit? Das ist ja mein Leitthema, nicht? Freude an der Arbeit. Ich denke, alle Arbeiter, die da im Einsatz waren, egal wie lang sie nun tatsächlich arbeiten durften, wollten gerne Leistung erbringen. Ob sie die Arbeit mit Freude machten, das sagt uns die Schrift nicht. Sie standen offensichtlich an einem bekannten Platz, um sich für Tagelöhnerarbeiten einstellen zu lassen. Ledig oder verheiratet, ohne Kinder oder mit Kindern, sie wollten arbeiten. Und wenn sie schon nicht Freude an der Arbeit an sich hatten, so doch an der Tatsache, dass sie Lohn erhalten sollten, der es ihnen ermöglicht, ihn und die Seinen oder sie und die Seinen und die Familie zu versorgen. Der Cousin meiner lieben Frau Dora, die auch schon ein paar Mal da war, der hat einen Weinberg im Tessin und einen im Aargau. Also ich habe mitbekommen, ich habe nicht mitgearbeitet, ich habe mitbekommen, wie mühselig die Arbeit in einem Weinberg ist, vor allem wenn er sehr steil ist. Der Rücken schmerzt und die Hände tun weh und müssen im Alter hier und da sogar operiert werden. Nun, ich möchte mich nicht an der Arbeit im Weinberg festbeißen, denn dort habe ich überhaupt null Erfahrung. Aber ich blicke auf etwa 45 Jahre Berufserfahrung und doch jetzt schon einiges über 70 Jahre Lebenserfahrung zurück. Zurück mit Tätigkeiten im Beruf, Familie, Haus und Haushalt. 32 Jahre freiwillig Militärdienst. 27 Jahre Führung eines Kinderhauses in Rumänien, Arbeit in Vereinen, soziale Einsätze und nicht zuletzt mein Einsatz in der FEG in verschiedenen Funktionen. Wenn ich also von Arbeit rede, dann meine ich nicht nur die bezahlte Berufsarbeit, sondern einfach alles, was zu tun ist. Es spielt keine Rolle, ob wir in dieser Welt als Selbstständige tätig sind, ob wir bezahlte Lohnarbeit verrichten oder ob wir auf Stellensuche sind und derzeit nicht arbeiten können. Ob wir Freiwilligenarbeit oder Familienarbeit leisten. Gerne möchte ich da jedem Missverständnis vorbeugen. In meiner Predigt möchte ich neben den Schwergewicht die geistlichen auch durchaus weltliche Aspekte der Arbeit ansprechen. Nämlich die Frage, muss Arbeit Freude machen? Aber dazu später. Das gelesene Gleichnis betrachtet vorrangig zwei Punkte. Das sind die zwei, nach denen ich euch gefragt habe. Nämlich erstens die Reihenfolge der Auszahlung und zweitens der Hauptaspekt, die Lohngleichheit, unabhängig davon, wie lange die Arbeiter im Einsatz waren. Also gut verständlich ist mir die Unmut derjenigen, die den ganzen Tag im Weinberg gearbeitet haben und sich betrogen sehen, weil diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, den gleichen Lohn erhalten. Alle, egal wie lange sie gearbeitet haben, erhalten einen Silbergroschen. Ein Silbergroschen, der reichte damals, um sich das Lebensnotwendige für einen Tag zu besorgen. Schauen wir uns einmal die Reihenfolge der Auszahlung an. So wie das Gleichnis gesagt hat, sollen also die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Um es vorwegzunehmen, diese Umkehr der Ordnung der Auszahlung ist nur eine äußere Betonung der Zurückweisung jeglichen Rechtsanspruches auf differenzierten Lohn. Dass die Ersten in keinster Weise vor den Letzten Vorrang haben, das kommt darin zum Ausdruck, dass sie nicht einmal in der Reihenfolge der Auszahlung als Erste ihren Lohn erhalten. Der andere, der Hauptaspekt, die Lohngleichheit, unabhängig davon, wie lange die Arbeiter im Einsatz waren. Ich meine, nach jüdischer Auffassung begründet der Lohngedanke einen unterschiedlichen Lohn je nach der gezeigten Leistung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Jeder Berufstätige weiß, dass sich der Lohn in irgendeiner Weise nach der Leistung bemisst. Diesen Gedanken weist aber Jesus für die Arbeit in seinem Weinberg zurück, da er den Lohngedanken mit der Güte Gottes verknüpft und ihn eigentlich aufhebt. Und das gilt für die ganze Verkündigung Jesu, die Zurückweisung eines jeglichen Anspruchs. Im Gleichnis wird aufgezeigt, wie die Güte Gottes gegen den Lohnanspruch des Ersten, im Gespräch sind das übrigens die Jünger, sich wendet, indem Jesus hier den vorher angesprochenen Lohngedanken auslegt, weist er ihn zurück im Sinn des Rechtsanspruches. Es zeigt sich hier, wie all unser irdisches Denken das Denken von Gott und Jesus nicht zu fassen vermag. Jesus sagt klar, ja, ihr werdet Lohn empfangen, aber aller Lohn ist Gnade. Im Brief an die Epheser sagt Paulus im Kapitel 2, Verse 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja nun, das hat ja noch eine andere Seite, also diese Worte sollten jetzt nicht dazu führen, dass jemand denkt, ach, das ist ja ein Vorteil, Letzter zu sein, Sünder und Zöllner zu sein. Es bleibt dabei, dass die Ersten die Hitze und die Last des Tages getragen haben. Und es muss klar sein, dass ohne diese Ersten es schlussendlich nicht viel zu ernten gäbe. Für die Menschen gibt es da schon Unterschiede. Aber diese Unterschiede bedingen vor Gott keinen Rechtsanspruch. Beachten wir auch den Unterschied in der Abmachung über den Lohn. Ich habe diese Textpassagen betont, aber ich weiß nicht, ob das deutlich genug war. In Vers 2 heißt es, und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und nun die Situation mit den später eingestellten Arbeitern. In Vers 4, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Seht ihr den Unterschied? Die Ersten haben den Lohn mit dem Herrn abgemacht, die anderen nicht mehr. Sie vertrauten einfach dem Herrn, dass er ihnen geben wird, was recht ist. Darum kann der Herr den Ersten im Vers 14 sagen, nimm, was dein ist und geh. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott mir dereinst in der Ewigkeit so etwas sagen würde, nimm, was dein ist und geh, dann wäre das schrecklich. Denn wenn ich nur das bekäme, was mir aus meiner eigenen Leistung zusteht, dann wäre ich arm dran. Jesus verheißt den Seinen, und zwar nicht nur an dieser Stelle, reichen Lohn. Der Grundsatz, dass Gott keinen Dienst eines Menschen unbelohnt lässt, da steht unerschütterlich fest. Du darfst Lohn erwarten, aber aller Lohn ist bei Gott ein Gnadengeschenk. Er kommt aus der souveränen, freischenkenden Hand Gottes, der der unumschränkte Herr ist. Die Frage, was wird mir dafür oder was komme ich über? Das ist eine so echt menschliche Frage. Und die Antwort ist eine echt göttliche Antwort. Sie lautet, alles ist Gnade. Nämlich, dass du arbeiten darfst, ist Gnade. Und aller Lohn ist nur Gnade. Dieses Lohndenken steht auch hinter dem millionenfach geäußerten Frage, womit habe ich das verdient? Wer so spricht, meint, einen anderen Lohn verdient zu haben, als die Lebensführung, die ihm von Gott auferlegt ist. Der Mensch klagt an, du tust mir Unrecht. Gell? In der Moderation, Recht bekommen. Du tust mir Unrecht. In unserem Gleichnis ist der Fromme angesprochen. Es geht hier nicht um gottferne Menschen. Diesen Frommen zu sagen, wie leicht es ist, dass man mit einer Anklage ein Letzter wird. Freude an der Arbeit, Irrtum oder Rezept, Titel der Predigt. Lasst uns nun einige weltliche, ich betone das, weltliche Aspekte der Arbeit und der Freude an der Arbeit und den Resultaten beleuchten. Immer wieder treffe ich die Aussage, die Arbeit muss Freude machen. Die meisten Menschen stimmen diesem Satz zu und finden ihn wichtig. Also als erstes möchte ich natürlich schon einräumen, dass es eine großartige Sache ist, wenn einem die Arbeit Freude macht. Es wäre ja Unsinn, etwas anderes zu fordern, nämlich zum Beispiel das Gegenteil, also dass Arbeit Leid erzeugen soll. Ich will also keinen Zweifel daran lassen, dass überall dort, wo es gelingt, dass Arbeit Freude macht, ein gewisser Fortschritt vorliegt. Ich betrachte es auch als ein großes Privileg, wenn jemand eine Aufgabe und Arbeit hat, die ihn interessiert, die ihm Freude macht. Aber das ist ja nur die vernünftige Interpretation dieser Aussage. Ich möchte dazu auffordern, die Sache etwas kritischer zu betrachten und vor allem zu Ende zu denken und einige Überlegungen zur Diskussion zu stellen. Wobei wir fangen da keine wirkliche Diskussion an. Aber euch zum Nachdenken aufzufordern. Kein Job kann immer nur Freude machen. Manche Menschen scheinen zu glauben und zu erwarten, dass ihre Arbeit den ganzen Tag und jeden Tag rund ums Jahr immer nur Freude machen soll. Aber das ist natürlich eine naive Illusion. Und daher sind die Enttäuschungen vorprogrammiert, wenn man von diesen Erwartungen ausgeht. Es ist ja schon ein Privileg, wenn einem die Arbeit im Großen und Ganzen und während einer größeren Teil der Zeit Freude macht. Mehr zu erwarten, ist völlig unrealistisch. Daher müssen auch die Zeiten durchgestanden werden, an denen wir wenig oder keine Freude an der Arbeit haben können. Dann, jeder Job weist Elemente auf, die einen nie freuen können. Also auch die interessanteste Arbeit und Tätigkeit, die sind mit Dingen verbunden, die einem halt überhaupt nie freuen können. Es gibt in jeder Arbeit Facetten, die langweilig und lästig sind, aber eben dazugehören. Und sie fordern uns auf, dass man gelegentlich auf die Zähne beißt. Und zu Ende gedacht, es müssen auch jene Jobs erledigt werden, die niemandem jemals Freude machen können. Nicht wahr? Viel fragwürdiger ist diese Maxime, Freude soll Arbeit machen, für jene Menschen, deren Beruf sie jeden Tag mit dem Elend dieser Welt konfrontiert. Flüchtlingshelfer, die nicht wirklich helfen können. Sozialarbeiter, die weder Drogensucht, Prostitution oder Obdachlosigkeit beseitigen können. Lehrer und Priester in den Slums von Großstädten, Ärzte und Schwestern, die auf Intensivstationen oder den Krebsabteilungen nur zu oft einen aussichtslosen Kampf führen. Es werden Toiletten zu putzen sein und es wird zahlreiche Hilfsarbeiten geben, die auch jenen Menschen keine Freude machen können, die mit den niedrigsten Maßstäben zufrieden sind oder sein müssen, aus irgendwelchen Gründen. Aber was sollen denn diese Menschen mit der Forderung anfangen, dass Arbeit Freude machen soll? Sie tun ihre Arbeit nicht aus Freude, sondern weil sie getan werden muss. Sie tun es aus Pflichtbewusstsein, auch wenn das für viele pathetisch und altmodisch klingen mag. Wenn ich dieses Wort Pflichterfüllung, das hört man so in den letzten 30 Jahren immer seltener, an die Stelle tritt Selbstverwirklichung, Lustprinzip und Wehleidigkeit. Die Forderung, dass Arbeit Freude machen soll, greift aber noch in einem anderen, sehr wichtigen Punkt zu kurz. Nämlich, diese Forderung steuert den Aspekt auf den völlig falschen Punkt, nämlich sie konzentriert sich auf die Arbeit als solche, statt auf etwas anderes, viel Wichtigeres, nämlich die Ergebnisse der Arbeit und die Wirkung dieser Arbeit. Nicht wahr? Wo immer die Arbeit Freude machen kann, ist das gut, aber selbst dort, wo das nicht immer oder gar nicht möglich ist, können immer noch die Ergebnisse Freude machen. Darauf sollte man das Denken und die Motivation lenken. Auch ein Hilfspfleger kann eine gewisse Befriedigung, wenn schon nicht aus seiner Arbeit, aber doch daraus ableiten, dass er den schwierigsten Pflegefällen in ihrer Lage ein bisschen erleichtern kann. Nicht seine Arbeit, sondern das Resultat der Arbeit. Mein Vorschlag ist also, den Satz "Arbeit soll Freude machen" aus dem Wortschatz zu streichen und ihn zu ersetzen mit der Aussage "Die Ergebnisse der Arbeit und die Wirkung der Arbeit soll Freude machen". Die Realisierung der Forderung "Arbeit soll Freude machen" sind auch in unserer modernen und entwickelten Zeit Grenzen gesetzt. Die Forderung "Die Ergebnisse sollen Freude machen", das lässt sich in viel größerem Umfang realisieren. Der Sinn, habe ich ja schon erwähnt, liegt ja nur selten in der Arbeit an sich. Der Sinn liegt in den Ergebnissen einer Tätigkeit, in der Wirksamkeit der Ausführung und auch dort, wo die Tätigkeit bei bestem Willen niemandem Freude machen kann. Aber nun zurück zum Bibelwort. Arbeit ist nicht ein notwendiges Übel, das der Mensch zu tragen hat. Arbeit gehört zum Leben eines Menschen wie Essen und Trinken und Schlafen. Gott selbst ist ein Gott, der am Werk ist. Er schuf in 6 Tagen die Welt und ruhte am 7. Tag. Gott ist ein schaffender Gott. Gott ist am Werk. Und wir als seine Geschöpfe sollten auch am Werk sein, denn wir sind zu Ebenbildern Gottes geschaffen. Der Mensch soll tätig sein und nicht einfach in den Tag hinein leben. Und so lesen wir über die Aufgabe, die Adam im Garten Eden erhalten hat, also vor dem Sündenfall. Im 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 lesen wir: "Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, sodass er ihn bebaute und bewahrte." Also selbst der bis dahin noch sündlose Adam hat den Auftrag bekommen zu arbeiten. Arbeit ist nicht ein Ausdruck der Minderwertigkeit von Menschen. Nein, im Gegenteil. Arbeit ist ein Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes. Wenn wir arbeiten, dann leben wir schöpfungsgemäß. Wir leben das, was Gott sich gedacht hat, als er den Menschen schuf. Auch Paulus nahm sich kein Blatt vor den Mund, als es um die Arbeit ging. Es herrschte nämlich zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit der ersten Christen, eine gewisse Geringschätzung der Arbeit. Offenbar machte sich diese Gesinnung auch bei gewissen Christen breit. Sie fühlten sich zu höheren Berufen als zu arbeiten. Und Paulus sagt klipp und klar im Brief an die Thessaloniker, im zweiten Brief, Kapitel 3, Verse 10 bis 13, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie doch still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen sollen. Ihr aber, liebe Brüder, also er meint dann auch die Schwestern, ihr aber, liebe Brüder, lasst es euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Also wir sehen ganz klar, dass da auch das Neue Testament zur Arbeit auffordert. Und wir, wenn es uns möglich ist, arbeiten sollen. Wir tun ja nichts anderes als das, was Gott von uns erwartet. Die Arbeit hat aber natürlich eben auch eine andere Seite. Was Gott schöpfungsgemäß in uns hineingelegt hat, wurde durch die Sünde pervertiert. Die Arbeit wurde beschwerlicher für den Menschen, sodass wir sehr oft unter der Last der Arbeit stöhnen. Gott sagte nämlich zu Adam, nachdem Adam gegen ihn gesündigt hatte. Ich habe eine sehr alte Übersetzung. 1. Mose 3, Verse 17 bis 19. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist. Denn du bist Erde und du sollst wieder zur Erde werden. Also diese Erschwernis, die tragen wir bis heute. Die Folgen der Sünde lasten auf uns und kosten uns Mühe, für den Lebensunterhalt aufzukommen. Auch wenn wir an Jesus glauben und auch wenn wir an das ewige Leben glauben. Das wird sich erst in dieser Ewigkeit ändern. Das ewige Leben kannst du dir aber nicht erarbeiten, auch wenn das viele versuchen. Das ewige Leben musst du dir von Jesus schenken lassen. Und das geschieht, indem du deine Sünde, deine Schuld bekennst vor Jesus, Jesus um Vergebung bittest und indem du Jesus in dein Leben einlädst. Wer will, kann sich heute noch von Jesus seine Schuld aufdecken lassen. Jesus bietet sich als Erlöser an, der uns von der Schuld befreit. Nehmen wir sein Angebot an und wenn nicht heute, wann dann? Lass diesen Tag nicht ungenutzt vorübergehen. Arbeit als Christ. Als Christen müssen wir lernen, die richtige Wertschätzung zu haben. Unser Wert vor Gott wird nicht an unserer beruflichen Stellung, an unserer Intelligenz oder an unserem Reichtum gemessen. Es ist wichtig für uns, dass wir unseren Wert alleine daraus ableiten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir müssen uns ehrlich prüfen, ob wir es wirklich ernst nehmen, wenn wir sagen, dass Jesus uns alles bedeutet. Also ich bin ganz dafür, wenn man sich beruflich weiterbildet. Als pensionierter Prorektor einer höheren Fachschule für Technik lebte ich sogar davon. Wir wollen unsere natürlichen Begabungen nutzen, aber das ist nicht das Leben. Das ist alles vergänglich, auch wenn es im Leben nützlich ist. Wir müssen als Christen in unserem Beruf nicht die Besten sein. Vielmehr sollen wir in unserem beruflichen Umfeld ehrlich, freundlich, zuverlässig, korrekt und freundlich sein. Das macht auch den Erfolgreichen demütig und dankbar. Und jener, der vielleicht beruflich nicht so erfolgreich ist, kann ebenfalls dankbar sein, dass sein weltlicher Misserfolg ihn geistlich, also vor Gott, nicht disqualifiziert. Als Christen soll auch nicht unsere Arbeit im Vordergrund stehen, obwohl wir diese recht verrichten sollten. Als Christen soll uns das Reich Gottes besonders am Herzen liegen. Nur wenn wir diese Gesinnung haben, kann die Arbeit, die wir tun, das richtige Maß finden. Wir brauchen junge Menschen, die, wenn sie begabt sind, auf eine berufliche Karriere verzichten und sich in den vollzeitlichen Dienst rufen lassen, sei es in der Schweiz oder im Ausland. Warum nicht Zeit investieren für eine geistliche Weiterbildung, zum Beispiel eine Kurzbibelschule? Warum nicht in den Ferien für einen kurzen Missionseinsatz verwenden? Ich meine, es müssen ja nicht die ganzen Ferien sein. Warum nicht Verantwortung übernehmen und Opfer bringen, die uns etwas kosten? Zum Beispiel die Kinder während des Gottesdienstes zu hüten, Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Hauskreisarbeit, in der Evangelisation, im Reinigungsteam, in der Verwaltung oder in den allgemeinen Diensten einer Gemeinde, in der musikalischen Arbeit oder in der Diakonie, um nur einige aufzuzählen. Ich weiß, wie engagiert viele engagieren sich von euch in einer mancherlei Funktion und unterstützen diese Dienste, denn sonst würde nämlich diese EFG gar nicht richtig funktionieren. Petrus sagt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 10, bekannt, und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als der gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also es liegt wirklich ein großer Segen darin, wenn wir das Reich Gottes mindestens ebenso wichtig nehmen wie unseren Beruf. Wenn uns das Wohl des Reiches Gottes mehr am Herzen liegt als unsere eigene Stellung. Ich komme zum Schluss. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg macht deutlich, dass im Reich der Himmel weder die damalige noch die moderne Arbeitsethik für Anerkennung und Lebensgrundlage entscheidend ist. Im Reich der Himmel entscheidet Gott. Gottes Wille ist maßgebend und in seiner Güte teilt er allen das Lebensnotwendige aus. Das Reich der Himmel, das zum Beispiel einem Firmenbesitzer gleicht, der Frauen und Männern Arbeit gibt und allen in seinem Dienst den gleichen Lohn auszahlt. Das Lebensnotwendige, das sie für sich und die ihrigen benötigen. Zum Beispiel den Familienvater, der 60% arbeitet und sich an 2 Tagen in der Woche um die Kinder kümmert. Der 55-jährigen Frau mit ihrer großen Erfahrung, die sich aber manchmal sträubt, etwas Neues auszuprobieren. Der Lehrtochter, die ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten erst am Entdecken ist und viel Aufmerksamkeit benötigt. Oder dem frisch Pensionierten, der sich freut, sich nun mehr Ruhe gönnen zu können. Kommt mir bekannt vor. Der Frau, die nach 5-jähriger Pause wieder in die Arbeitswelt einsteigen will. der Firmenbesitzer, gib denen allen, den Ersten und den Letzten, das Lebensnotwendige. Dem gleicht das Reich der Himmel. In Jesu heiligem Namen. Amen. Ich motiviere euch, dass wir jetzt gemeinsam das Gebet beten, das uns der Herr selbst gelehrt hat. Und ihr wisst schon, wir stehen dazu auf.